Es geht weiter. Gehen Sie entlang der Leitlinie nach links weiter. Bis zum nächsten Knick nach links sind es etwa 5 Meter. Nach 2,5 Metern biegt die Linie nach rechts um. Wir gehen durch den gesamten Raum 12,5 Meter geradeaus. Dann 3,5 Meter nach rechts und 2,5 Meter nach links. Hier können Sie einen Moment stehen bleiben. Es fühlt sich an, als würden wir durch einen Felsspalt gehen. Dann stehen wir bald im Raum Religion.
Gehen Sie weiter nach links. Biegen Sie nach rechts in den Raum Religion ein, an der nächsten Ecke wieder rechts und rund 3,5 Meter geradeaus.
Dann 4,5 Meter nach links und 2,5 Meter nach links. Wenn die Linie nach rechts abbiegt, gehen Sie noch etwa 1,5 Meter und bleiben Sie dann stehen. Hier empfängt Sie der Himmelsgott Horus in Gestalt eines silbernen Falken von 20 Zentimetern Größe. Es handelt sich um das Kultbild des Gottes aus dem Allerheiligsten eines Tempels, das hier in seiner Vitrine steht wie einst die Götterfigur in ihrem Schrein. Nur wenige Kultbilder, die stets aus wertvollem Material waren, haben sich erhalten. Meist wurden sie in späterer Zeit geraubt, oft eingeschmolzen. Der Falke blickt mit majestätischer Miene in die Ferne. Er trägt eine Doppelkrone mit Ureus-Schlange auf dem Kopf und ein Collier auf der Brust. Zahlreiche Details wie die einzelnen Federn, der Schmuckkragen, die Streifung der Krone und des Schwanzes sind mit feinen Fäden aus Gold eingelegt.
Die Darstellung von Göttern in der Gestalt von Tieren hängt mit den verschiedenen Erscheinungsformen des Göttlichen zusammen. Ein Gott kann nicht nur in einer Gestalt erscheinen. Er kann als Mensch, als Mischwesen aus Mensch und Tier oder ganz als Tier auftreten, je nachdem, welcher Aspekt seines Wesens betont werden soll. Himmelsgötter können die Gestalt eines Vogels, eines Falken oder Ibis annehmen, Fruchtbarkeitsgötter die eines Stieres oder Widders. Gefährliche, aggressive Gottheiten treten als Löwe auf und Muttergottheiten in Gestalt einer Kuh. So war es die wichtigste Aufgabe des ägyptischen Künstlers, Götterbilder zu schaffen. Im Gegensatz zur christlichen Religion, die genau wie der Islam ein Bildnisverbot kennt. Du sollst dir kein Bildnis machen, heißt es in den 10 Geboten. Für das alte Ägypten könnte man es genau andersherum formulieren. Mache du, Künstler, mir, Mensch, ein Bild dessen, was ich mir gar nicht vorstellen kann, was ich gar nicht in der Lage bin, mir vorzustellen, nämlich das Göttliche. Die Erscheinungsformen des Göttlichen im alten Ägypten, als Mensch, als Tier, als Mischwesen, beruhen also jeweils auf einem künstlerischen Konzept.
Gehen Sie weiter und biegen Sie nach 1,5 Metern nach rechts ab. Dann gleich wieder nach links. Nach etwa 6 Metern bleiben Sie stehen. Hier begegnen wir dem Gott Horus noch einmal in seiner Gestalt als Falke an der kurzen hinteren Wand des Saals. Dieser Horusfalke ist deutlich größer, nämlich rund 60 Zentimeter hoch. Wenn er seine Flügel ausbreiten würde, hätte er eine Spannweite von über 1 Meter. Aber er fliegt nicht weg. Er steht auf 2 starken Beinen mit mächtigen Krallen. Der braun gesprenkelte Granit endet auf Kniehöhe. Die Beine, Krallen und auch das Schwanzende sind Ergänzungen in einem etwas helleren Braunton. Außerdem wurde bei der Restaurierung darauf geachtet, den Übergang von Original zu Nachbildung kenntlich zu machen. Das unterstützt bei dieser Figur noch den Eindruck, den man häufig beim Anblick von Raubvogelbeinen hat. Hier aber besonders auffällig ist: Horus scheint Knickerbockerhosen zu tragen. Verlassen wir die Falken und gehen weiter. Vorsicht! Die Linie führt nach 1,5 Metern sehr eng an der linken Wand vorbei. Nach fast 2 Metern macht sie einen Knick nach links. Nach knapp 2 Metern wieder nach rechts. Dann geht es durch einen Durchgang auf eine kleine Frauenfigur zu, die aussieht wie Maria mit dem Jesuskind. Wie kann das sein? In einem ägyptischen Museum. Nach rund 4 Metern bleiben sie stehen. Die Figur befindet sich nun links von Ihnen in einer Vitrine. Sie besteht aus einem grünlichen Gestein, dem sogenannten Serpentinit, auf einem Sockel aus hellem Kalkstein. Die Frau thront mit leicht nach links gewandtem Kopf auf einem Sitz und greift mit ihrer rechten Hand an die linke Brust. Auf ihrem Schoß ist noch ein Beinchen zu erkennen, mehr ist von dem Kind nicht erhalten. Würde man sich auf die Zehenspitzen stellen, könnte man im Scheitel eine tiefe Bohrung erkennen. Hier war ursprünglich ein Kopfschmuck aus Metall eingezapft, vermutlich ein Kuhgehörn mit Sonnenscheibe, wie er für die altägyptische Muttergottheit Isis typisch gewesen ist. Von dieser Göttin sind unzählige kleine Figuren bekannt, die sie als Isis Laktanz zeigen, als stillende Isis, mit ihrem kleinen Sohn Horus auf dem Schoß.
Unsere Isis stammt nicht aus dem alten Ägypten. Sie ist erst in römischer Zeit, etwa um die Zeitenwende, entstanden. Dies kann man an der Drehung in der Körperachse und dem geneigten Kopf erkennen, vor allem aber an ihrer Kleidung. Sie trägt ein Tuch um die Schultern, das zwischen den Brüsten geknotet ist. Sie trägt ein bis auf die Füße reichendes Faltengewand und ihre Haare fallen in eng gedrehten Locken über die Schultern herab. Isis wurde auch von den Römern als universale Muttergottheit verehrt. Überall im Römischen Reich wurden ihr Heiligtümer errichtet. Auch in Bayern hat man Statuetten dieser Göttin gefunden. Darüber hinaus ist die Isis mit dem Horuskind der wichtigste ikonografische Beitrag Altägyptens zur Religion des Christentums, das in Ägypten bereits im ersten Jahrhundert unserer Zeitrechnung Fuß gefasst hatte. Und so wurde aus der Muttergöttin Isis mit dem Horusknaben die Mutter Gottes mit dem Christuskind, denn auch die Anhänger der neuen, jungen Religion verlangten nach Bildern. Und bevor sich neue Motive entwickelten, deutete man die wohlvertrauten Bilder neu. Denn auch die Künstler waren ja zunächst dieselben, denen die altägyptischen Darstellungen noch vertraut waren. Erst im Laufe der nächsten Jahrhunderte entwickelte sich eine rein christliche Bildersprache.
Bevor Sie weitergehen, noch ein kleiner Hinweis. Vielleicht haben Sie es schon selbst bemerkt. Die Räume in diesem Bereich sind deutlich kleiner und niedriger als die Skulpturenhallen zu Beginn des Rundgangs. Sie sind nur noch etwa halb so hoch und haben dadurch einen deutlich intimeren Charakter, was gut zu den zahlreichen kleinformatigen Objekten passt, die hier ausgestellt sind. Gehen Sie nun weiter in den nächsten Raum. Dazu folgen Sie der Leitlinie zunächst geradeaus, dann links. Vorsicht! Rechts von Ihnen stehen in knappem Abstand zur Leitlinie einige Säulen. Sie tragen Kapitelle aus frühchristlichen Kirchen in Ägypten. Nun führt sie die Leitlinie wieder nach links, kurz darauf nach rechts weiter und sie gelangen in den Raum Schrift und Text. Bei der nächsten Abbiegung nach rechts können Sie sich auf einer Bank direkt rechts an der Wand niederlassen und sich anhören, was es in diesem Raum zu sehen gibt.
Hier geht es nun um die altägyptische Schrift, die sogenannten Hieroglyphen. Das Wort kommt aus dem Griechischen und bedeutet heilige Einritzungen. Denn die Hieroglyphen wurden überwiegend in Stein gemeißelt und für die Inschriften auf den Grab- und Tempelwänden sowie auf Stelen verwendet. Sie bilden gewissermaßen die Druckschrift, während man handschriftlich auf Papyrus mit einer Binse eine kursive Schrift verwendete, dem Prinzip unserer Schreibschrift vergleichbar. Dabei waren die Ägypter überaus schreibwütig. Aus keiner anderen antiken Kultur haben sich so viele Schriftzeugnisse erhalten wie aus der ägyptischen.
Dabei konnte fast alles als Schriftträger dienen. Neben den schon erwähnten Tempel- und Grabwänden wurden auch Statuen und Särge sowie alle anderen Objekte der Grabausstattung mit längeren und kürzeren Texten versehen, ebenso viele Alltagsgegenstände wie Gefäße, Möbel oder die verschiedensten Waffen und Geräte. Die Entwicklung der Schrift beginnt in Ägypten bereits in der Vorgeschichte, etwa um 3500 vor Christi Geburt. Sie hat ihren Ursprung in ganz praktischen Erfordernissen der politischen und wirtschaftlichen Entwicklung des Landes. Um den Handel mit Waren festhalten zu können, wurden Gefäße mit Angaben zu Inhalt und Menge, Ursprungs- oder Zielort beschriftet.
Hieroglyphen sind Bilder, die konkrete Wesen und Dinge oder Teile davon darstellen, die aus allen Bereichen des Lebens stammen. Sie werden in drei unterschiedliche Kategorien eingeteilt. In ein-, zwei- und drei Konsonantenzeichen, auch Phonogramme genannt, die zwar Dinge abbilden, jedoch nicht den Gegenstand selbst, sondern nur einen reinen Lautwert repräsentieren. Daneben gibt es Begriffszeichen, auch Ideogramme genannt, die innerhalb eines Textes den dargestellten Gegenstand und seine lautliche Aussprache bezeichnen. Die dritte Kategorie bilden die Deutzeichen oder Determinative, mit deren Hilfe das voranstehende Wort näher bestimmt wird. Also ob es sich etwa um einen Menschen, ein Tier, eine Pflanze oder ein Gefäß handelt. So können gleichlautende Wörter unterschieden und auch zusätzliche Informationen übermittelt werden, wie das Geschlecht einer Person oder das Aussehen einer Gottheit. Das Hieroglyphische schreibt also mit Bildern, ohne eine reine Bilderschrift zu sein. Und die ägyptischen Schriftzeichen können so sehr viel mehr an Informationen vermitteln als unsere Buchstaben.
Die hieroglyphische Schrift kennt keinerlei Satzzeichen oder Worttrennung. Vokale werden nicht geschrieben. Die Hieroglyphen können von rechts nach links in der normalen Schreibweise, aber auch von links nach rechts oder von oben nach unten geschrieben werden. Dabei blicken die einzelnen Zeichen, etwa Tiere oder Menschen, stets zum Anfang der Zeile, also entgegen der Leserichtung.
Das Selbstbewusstsein der ägyptischen Elite beruhte auf der Fähigkeit des Schreibens. Alle Amtsträger und Beamten, einschließlich des Königs, konnten lesen und schreiben. Diese Oberschicht war relativ klein. Schätzungen gehen von höchstens 1% im Alten Reich bei einer Bevölkerung von 1 Million Menschen in ganz Ägypten aus. Das wären also maximal 10.000 Schreib- und Lesekundige im ganzen Land gewesen. Für Frauen der Oberschicht ist die Schriftkenntnis belegt, war aber wohl nicht selbstverständlich. Lesen und Schreiben wurde in Schulen durch Auswendiglernen und Abschreiben gelernt. Lehrer waren die Schreiber, die Beamten der Zivil- und Tempelverwaltung, später auch des Militärs. Der Unterricht stand Schülern aus allen Schichten der Bevölkerung offen. Beispiele für einen sozialen Aufstieg bis in höchste Ämter durch den Erwerb von Bildung sind mehrfach belegt. Sie sehen, die Hieroglyphenschrift ist recht kompliziert und war lange in Vergessenheit geraten. Mit dem allmählichen Ende der altägyptischen Kultur in der Spätantike ging auch das Wissen um diese Schrift verloren. Zwar versuchten sich viele Gelehrte seit der Renaissance an ihrer Entzifferung, doch kamen sie nicht so recht voran. Man sah in den Hieroglyphen reine Bildzeichen und versuchte, diese zu interpretieren, statt sie als Schriftzeichen zu lesen.
Ein Glücksfall half bei der Entzifferung. Während der napoleonischen Ägypten-Expedition wurde am 15. Juli 1799 nahe dem Ort Rosetta ein Stein gefunden, der wegen der Niederlage der Franzosen gegen die Engländer nach London gelangte und seitdem im British Museum ausgestellt ist. Er ist Teil einer großen Stele und seine Inschrift, ein Priesterdekret aus dem Jahr 196 vor Christus, ist in 2 Sprachen und 3 Schriften abgefasst. In Griechisch und Ägyptisch. Geschrieben in Hieroglyphen, in demotischen Zeichen einer späten altägyptischen Schrift und in griechischen Buchstaben. Diesen Teil konnte man lesen und übersetzen. Durch den Vergleich der hieroglyphischen mit der griechischen Schrift gelang es dem Franzosen Jean-François Champollion, 1822 dem Geheimnis der Hieroglyphen auf die Spur zu kommen. Auf dem Rosetta-Stein sind 2 Sequenzen von Hieroglyphen von einem ovalen Ring umgeben, einer sogenannten Kartusche. Champollion hatte nun die Idee, dass es sich dabei um 2 Königsnamen handeln könnte, die aus dem griechischen Text bekannt waren: Ptolemaios und Kleopatra. Er verglich die Einkonsonantenzeichen in den beiden Kartuschen miteinander und konnte einigen von ihnen den richtigen Lautwert zuordnen. Die ersten Hieroglyphen waren entziffert. Eigentlich ganz einfach, wenn man erst einmal die richtige Idee hat.
Auch wenn es noch Jahre dauern sollte, bis man lange Inschriften übersetzen konnte, und viele Jahrzehnte, bis die wichtigsten Texte übersetzt waren, die Entzifferung der Hieroglyphen bildete den Schlüssel zum Verständnis der altägyptischen Vorstellungswelt und öffnete die Tür zur Kultur der alten Ägypter, in die Sie in der vergangenen Stunde ebenfalls einige Einblicke nehmen konnten. Und so soll dies nun auch das Schlusswort zu unserem gemeinsamen Rundgang sein. Vielen Dank für Ihr Interesse. Vielleicht auf Wiedersehen für einen weiteren Besuch im Ägyptischen Museum München. Ich wünsche Ihnen einen guten Nachhauseweg. Zunächst hören Sie aber noch die Erklärung, auf welchem Weg Sie wieder ans Tageslicht und aus dem Museum finden.
Nach dem Aufstehen stoßen Sie knapp 2 Meter vor der Sitzbank wieder auf die Leitlinie. Folgen Sie ihr nach rechts. Dem Knick nach links. Wieder nach links. Und wenn die Leitlinie nun nach rechts abknickt, bleiben Sie stehen. Zu Ihrer Rechten finden Sie nun den Fahrstuhl, der Sie wieder in das Foyer und zum Ausgang bringt. Drücken Sie im Fahrstuhl den Knopf, der die Ebene -1 anzeigt. Es dauert eine kleine Weile, bis der Fahrstuhl anfährt. Oben angekommen, verlassen Sie den Fahrstuhl nach links. Sie kommen dann geradeaus zur Kasse, wo Sie bitte Ihren Media Guide wieder abgeben. Vielen Dank und auf Wiedersehen.